Präsidentin, die ehemalige
Außenministerin,
wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außen, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 6. Oktober, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir wie immer zugeschaltet aus einem Kleindorf in der russischen Provinz, die ehemalige Außenministerin von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Kneißl.
Einen wunderbaren guten Morgen auch Ihnen, lieber Flavio Fovitsch-Leben, und all unseren Zuhörern. Es ist immer noch ein goldener Herbst hier.
Immer noch ein goldener Herbst tatsächlich hier in, ich bin gerade in Berlin, es ist frostig. Ich war hier gestern auf der Demonstration an der Siegessäule, Friedensdemonstration, Sarah Wagenknecht und Co. Und es war wirklich eisig frostig, unter 10 Grad. Also ein goldener Herbst ist hier noch sehr weit entfernt, Frau Kneißl, bei uns. Und ja, Frau Kneißl, wir müssen heute über das sprechen, was hier in den letzten wir nehmen unseren Podcast alle 7 Tage auf. Das heißt, wir müssen über das sprechen, was die letzten 7 Tage passiert ist, aber vor allen Dingen auch die letzten 48, 72 Stunden mit der Bombardierung Israels, mit dem Einmarsch Israels in den Libanon. Das wird uns hier heute in diesem Podcast beschäftigen. Aber vielleicht ganz kurz zu Beginn, Frau Kneißl, wie war Ihre Woche? Wie geht's Ihnen und wie ist die Lage bei Ihnen an der Ostfront?
Oh, Ostfront, das ist ein hartes Wort. Nein, es geht mir wunderbar, glücklicherweise, weil ich nach einer sehr anstrengenden Woche und vor allem auch einer anstrengenden Fahrt, ich bin mein Dorf Moskau und wieder retour gefahren, und es war aufgrund von verschiedensten Verkehrssituationen wirklich anstrengend, weil rund um die Energiewoche in Moskau, es waren sehr, sehr viele Energieminister dort. Ich hatte am Freitag nach unserem letzten Podcast auch noch ein ziemlich großes Panel, das war der BRICS-Energiesituation gewidmet, und am Abend verließen dann also Dutzende hochrangige Delegationen das Konferenzgebäude, wunderschöne alte Manege, unweit vom Roten Platz. Und es war dann wirklich nur mal Verkehrsstau. Ich hätte an dem Abend noch 2 Treffen gehabt, aber es war unmöglich voranzukommen. Und ich bin dann am nächsten Tag Richtung Dorf wieder aufgebrochen, aber es war wirklich kompliziert aufgrund der Verkehrssituation. Und ich bin sehr, sehr erschöpft dann hier angekommen, aber habe mich mittlerweile wieder gut erholt. Es war eine intensive Woche zwischen Schreibtisch, vielen Interviews aufgrund der dramatischen Entwicklungen im Libanon, einige Texte geschrieben, und morgen geht es wieder Richtung St. Petersburg, dann die Katharinenburg. Habe sehr, sehr viele Veranstaltungen am Gorki, die wir gerade vorbereiten. Also ich bin dankbar für die Arbeit, und ich bin vor allem, ja, ich danke wirklich dem Leben und allen, die mir da handfest geholfen haben, dass ich vor einem Jahr mit all meinen Tieren nach Russland übersiedeln konnte, weil das alles wäre in der gegenwärtigen Situation nicht möglich, den Umzug, den wir damals machen konnten. Ja.
Ja, und Sie haben es jetzt schon ausgeführt, die gegenwärtige Situation, sie ist wahrscheinlich so zugespitzt wie noch nie im Nahen Osten. Und Frau Kneißl, wenn man sich jetzt anschaut, was innerhalb der letzten Tage, nicht nur letzten Tage, der letzten 7 Tage, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben, hier am vergangenen Freitag geschehen ist, kommt man kaum mehr hinterher. Am vergangenen Freitag ist zunächst der Generalsekretär der Hisbollah bei einem israelischen Luftangriff auf das Hauptquartier der Organisation Hassan Nasrallah ums Leben gekommen. Das Ganze geschah kurz nach der Aufzeichnung unseres Podcastes. Er war der politische und geistige Führer des Landes. Er war über 30 Jahre Chef der Hisbollah seit 1992. Und wie jetzt auch diese Woche noch ans Licht kam, hat er kurz vor seiner Ermordung einem von den USA und Frankreich ausgehandelten Waffenstillstand mit Israel zugestimmt. Das sagte zumindest der aktuelle libanesische Außenminister in einem Interview mit dem CNN. Und Israel hat dann nach der Tötung von Nasrallah die Bombardierung des Libanon weiter auf brutale Art und Weise fortgesetzt. So wurde am Sonntag und am Montag früh das Stadtgebiet von Beirut bombardiert. Und damit erste direkte Angriffe auf die libanesische Hauptstadt außerhalb der südlichen Vororte seit Beginn der Offensive durchgeführt. Laut dem arabischen Sender Al Jazeera erlebte der Libanon dabei eine blutige 24 Stunden, in denen durch den unerbitterlichen israelischen Luftangriff mindestens 100 Menschen getötet und über 400 teilweise schwer verletzt wurden. Als Resultat der israelischen Bombardierung erlebt der Libanon die größte Fluchtbewegung seiner Geschichte. Etwa 1 Million Menschen wurden aus ihren Häusern vertrieben. Das zumindest sagte der libanesische Premierminister Najib Mikati. Und ja, zu allem Überfluss hat dann in der Nacht auf Dienstag das israelische Militär eine Bodenoffensive im Südlibanon begonnen. Unterstützung erhielten die Bodentruppen auch von der israelischen Luftwaffe und der Artillerie. Israel hatte Washington zuvor auch über den bevorstehenden Einsatz informiert. Bei Twitter schrieben die IDF, das israelische Militär, dass sie mit begrenzten, lokalisierten und gezielten Bodenangriffen auf der Grundlage präziser Geheimdienstinformation gegen terroristische Ziele und Infrastruktur der Hisbollah im Südlibanon vorgehen werden. Und als Vergeltung für das israelische Vorgehen hat dann der Iran am Dienstag in den Abendstunden einen massiven Vergeltungsschlag gegen Israel durchgeführt. Dabei wurden über 200 ballistische Raketen unter anderem auf den Luftwaffenstützpunkt Nevatim und auf das Hauptquartier des Mossad abgefeuert worden sein. Im Zentrum standen aber auch die große Stadt Tel Aviv. Laut iranischen Angaben wurden bis zu 90% der Ziele erfolgreich getroffen. Es soll dabei aber in Israel zu keinen zivilen Opfern gekommen sein. Israels Ministerpräsident Netanyahu wiederum erklärte jetzt in einer Fernsehansprache, dass der Angriff ein Fehlschlag gewesen sei. Alle Raketen seien abgewehrt worden. In dieser Ansprache schwor er Rache, schwor er Vergeltung für den iranischen Angriff. Er sagte wortwörtlich, Iran hat heute Abend einen großen Fehler gemacht und wird dafür bezahlen. Er fügte außerdem hinzu, dass man die Achse des Bösen, wie er sie nennt, überall bekämpfen würde. Das gelte für Gaza, den Libanon, Jemen, Syrien und eben auch für den Iran. Frau Kneisel, mal zu Beginn. Wie blicken Sie auf diese letzten 7 Tage und vor allen Dingen auch auf diese letzten 48, 72 Stunden in Anbetracht der Bombardierung Israels durch den Iran? Ist das jetzt so eine Art Casus Belli, eine Kriegserklärung des Iran an Israel gewesen? Und wie gefährlich schätzen Sie da unten die Lage in Nahost jetzt ein, Frau Knassel?
Ja, Sie haben jetzt sehr, sehr viele Punkte aufgeführt. Ich werde versuchen, zu all diesen Punkten etwas Stellung zu nehmen und unsere Zuhörer nicht zu überfordern, weil es ist, lassen wir uns das vielleicht wirklich chronologisch ein bisschen angehen. Sie haben in Ihren ersten Sätzen darauf angesprochen, dass Nasrallah, der Chef der Hisbollah, ermordet wurde. Nicht nur er, es wurden mit ihm hunderte libanesische Zivilisten ermordet. Also er war nicht das einzige Opfer. Es war auch ein General der iranischen Revolutionsgarden unter den Toten. Also es war jetzt nicht ein gezieltes politisches Attentat. Ja, das ist etwas anderes. Und Nasrallah war zweifellos schon sehr, sehr lange auf der Liste der Israelis. Aber sie haben eigentlich in den letzten 30 Jahren nie es daran gesetzt, ihn zu eliminieren. Ja, und das hatte einen guten Grund, weil zwischen der Hisbollah und den israelischen Militär, den israelischen Nachrichtendiensten, gab es ähnlich wie zwischen Israel und der Hamas eigentlich immer einen Austausch. Ja, ich habe dazu mehrere Texte, Publikationen geschrieben, das auch ein wenig in meiner Dissertation erörtert. Also es gab hier immer einen Austausch und es hatten eigentlich die meisten israelischen Entscheidungsträger kein Interesse an der völligen Ausschaltung der Hisbollah-Führungsebene. Das ist das eine. Das heißt, es wurde hier ein gewaltiges Tabu gebrochen. Und was diese Bombenabwürfe, also es war im Englischen sagt man Carpet Bombing, erste große Carpet Bombing der Geschichte war wahrscheinlich die britische Bombardierung von Dresden. Hier also Flächenbombardements in einer Stadt. Und ich habe dazu gelesen auch Stellungnahmen von britischen Militärs, interessanterweise. Da gab es auf CNN vor 2 Tagen eine ganz interessante Auflistung von Kommentaren. Und ein britischer Militär sagte ziemlich klar, das, was Israel in Gaza und in Beirut aufführt, das hat keiner von Israels Alliierten, sprich also USA, in den letzten 20 Jahren in seinen Militäroperationen unternommen. Also wenn wir uns zurückerinnern an die Bombardierung des Iraks im Jahr 2003 durch die USA und seine Verbündeten oder die Bombardierung Libyens durch Frankreich und Großbritannien im Jahr 2011. Und die Liste ist lang. Wir nehmen auch die Angriffe auf Afghanistan, wo die Drohnen ja erstmals ausprobiert wurden und damit ganze Hochzeitsgesellschaften ins Visier genommen wurden. Aber wenn wir diese ganze lange Liste vergleichen, dann hat so dieser britische Militär Israel mittlerweile alle Tabus gebrochen und schlägt also jenseits aller Stränge zu. Das heißt, Gaza und jetzt Beirut, Libanon, es ist nicht nur Beirut, es wurde mehr oder weniger das Südlibanon von Sidon über Dörfer bis in die BK-Ebene hinein, also Nordosten des Libanons. Immer unter der Maßgabe, es ist ein wirklich kleines Land von knapp 10.000 Quadratkilometern und da sprechen wir jetzt nicht von Syrien oder Irak, wo man sich dann in einen Landesteil zurückziehen kann, sondern hier hat Israel neue brutale Maßstäbe gesetzt. Also nicht nur Nasrallah kam ums Leben, es war kein politisches Attentat, ein gezielter Schlag gegen Nasrallah, sondern es war Flächenbombardement von Beirut. Das ist das eine. Und die Tatsache, dass Nasrallah ermordet wurde, hat nun auch einen neuen Sachverhalt geschaffen, weil der Iran an sich gewisse Zusagen erhalten haben soll. Ja, ich spreche jetzt hier ganz bewusst im Konjunktiv, weil wir haben dazu keine für uns alle einsehbaren Beweise, aber als Ismail Haniyeh, der Politbürochef der Hamas, Ende Juli in Teheran ermordet wurde. Und das war ein politisches Attentat, wenn Sie so wollen, weil da kam nur Haniyeh und sein Bodyguard kamen ums Leben, aber nicht hunderte andere Menschen. Die Ermordung Haniyehs, makabrerweise kurz nach der Inauguration des neuen iranischen Präsidenten im Gästehaus der iranischen Regierung, das war ein schwerer Schlag. Ich habe damals meine ersten Reaktionen gesagt, so etwas ist nur möglich, wenn die iranischen Sicherheitsdienste infiltriert sind. Weil wie immer diese Ermordung erfolgte, ob durch eine Zeitbombe oder andererweise, das ist nicht möglich, ja, wenn da nicht Infiltrationen da sind. Und dem scheint es auch so. Wir haben offenbar eine ganze Reihe von Spionen, Kollaborateuren, wie immer man sie nennen will, sowohl in der Hisbollah als auch im Iran. Das ist auch ein Faktum. Es wurden jetzt Dutzende Kollaborateure sowohl im Iran als auch im Libanon verhaftet. Und sozusagen dieser Anschlag war nur möglich aufgrund von gewisser Weitergabe, Kooperation, Kollaboration ist das bessere Wort, mit Israel. Nichts Neues, aber in dem Umfang etwas Neues und in dem Umfang auch im Iran etwas Neues. Das ist das eine. Das heißt, zu Haniyeh wurden dem Iran Zusagen gemacht, wenn ihr für Haniyeh nicht Rache nehmt, dann engagieren wir, also die USA und andere, dann engagieren wir uns für einen Waffenstillstand im Gaza. Weil Nasrallah war meiner Einschätzung nach in den letzten Monaten geradezu handzahm. Ja. Also seine Reden waren gemäßigt. Er hat keine Ansprachen gehalten in den letzten Monaten, die vergleichbar waren mit seiner Wortwahl noch vor 10, 15 Jahren, wo er viel, viel aggressiver auftrat. Und es haben sich viele gewundert. Ich habe mit Gesprächspartnern im Libanon dazu auch den ein oder anderen Austausch gehabt. Und seine Reden waren eigentlich fast schon langweilig geworden. Ja. Und viele wunderten sich, ja, was macht jetzt die Hisbollah überhaupt? Ja? Kommt sie ihren Verbündeten der Hamas in irgendeiner Weise zu Hilfe oder nicht? Oder werden die Palästinenser im Regen stehen gelassen? Und ich hatte diesen Eindruck, dass die Palästinenser hier, dieser Genozid stattfindet und alle zusehen, ja, nicht nur der Westen, sondern auch die arabische und islamische Welt, inklusive der Hisbollah, die zwar da und dort etwas bombardierte, aber es war nichts Gravierendes in Nordisrael. Ja, 70.000 Israelis wurden evakuiert im Oktober letzten Jahres, aber weniger aufgrund der möglichen Angriffe der Hisbollah, das war damals noch nicht so absehbar, sondern weil die Angst herrschte unter der israelischen Führung, dass es zu Entführungen kommen könnte im großen Stile, wie das eben die Hamas am 7. Oktober unternommen hatte. Das war der Hauptgrund. Und daher vielleicht einmal zu diesem ersten Punkt so viel von meiner Seite. Hier ist ein völlig neuer Sachverhalt jetzt aufgetreten. Das heißt, für Haniyeh hat man nicht Rache genommen, aber diese Angriffswelle des Irans in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, wenn ich mich jetzt recht erinnere, diese Angriffswelle, wobei unter anderem das Mossad-Hauptquartier in einem Vorort von Tel Aviv angegriffen wurde, wo unter anderem auch ein Hangar mit US-amerikanischen Kampfflugzeugen angegriffen worden sein soll, also militärische Ziele, nicht zivile Ziele. Diese Angriffswelle hat die Teheraner Führung dann wiederum legitimiert mit der Ermordung Haniyehs. Das heißt, man hat hier, wenn ich das so sagen darf, noch nicht Rache genommen für Nasrallah, man hat Rache genommen für Haniyeh. Das ist aus den Stellungnahmen der Revolutionsgarden. Ich habe dazu auch auf meinem Telegram-Kanal das gepostet, also 1:1 übernommen. Und da geht es um Haniyeh. Was Hisbollah-Chef Nasrallah anbelangt und andere Iraner, die ums Leben kamen, dazu gab es noch keine Reaktion der Iraner. Wir hatten an sich die Erwartung, dass Israel noch in der Nacht von Mittwoch reagieren würde. So zumindest waren die Ankündigungen der israelischen Führung. Also es hieß, noch diese Nacht wird die israelische Armee quer durch die Region bombardieren. Ich hatte auch erwartet, dass etwas geschehen würde. Es ist nichts geschehen. Ich vermute, dass man noch die geeigneten Ziele sucht, dass man jetzt doch ein bisschen nachdenkt sozusagen, wo will man den nächsten Schlag setzen, um dann das Blatt wieder zu seinen eigenen Gunsten zu wenden. Wird Israel beispielsweise taktische Nuklearwaffen einsetzen? Wird Israel die iranische Atomkraftwerke angreifen oder wird Israel es dabei belassen, nur unter Anführungszeichen die Energieinfrastruktur wie Erdöl, Strom, Umspannwerke und so weiter anzugreifen. Wir werden sehen. Also das ist jetzt noch nicht ganz klar. Aber ich glaube nicht, dass Israel hier jetzt in irgendeiner Weise auf Ratschläge aus Washington oder wo auch immer hört. Sie haben unter anderem auch erwähnt, dass Nasrallah bereit gewesen sein soll, einen Waffenstillstand abzuschließen, kurz vor seiner Ermordung. Das überrascht mich jetzt auch nicht, weil es gab seitens der Hisbollah wirklich kein Interesse an einer großen Auseinandersetzung mit Israel. Es war immer die Haltung auf iranischer und auch auf Hisbollah-Seite, ein Gleichgewicht des Schreckens aufrechtzuerhalten, aber nicht in eine offene Konfrontation mit Israel zu gehen. Und Israel hat hier eigentlich im letzten Jahr wirklich alles provoziert, was an Provokationen möglich war. Egal ob jetzt iranische Ziele oder im Libanon oder Gaza oder im Irak oder in Syrien. Also Israel ist hier in einer Gewaltspirale drinnen, die meines Erachtens niemand bereit ist zu stoppen. Und sollte es sozusagen hier wirklich bereits diesen unterschriftsreifen Waffenstillstand gegeben haben, und es deutet vieles darauf hin, weil französische Diplomaten hielten sich zu dem Zeitpunkt in Beirut auf. Es gab Zusagen seitens der USA, und Netanyahu hat einfach dann wieder alles torpediert. Nicht zum ersten Mal. Wir haben in unserer Sendung oft genug besprochen, es gäbe ein Abkommen, um die Geiseln aus den Händen der Hamas nach Israel zurückzubringen, dafür im Gegenzug dieses oder jenes Zugeständnis der Israelis. Nie wurde das umgesetzt, immer weil Netanyahu im letzten Moment Nein gesagt hat. Also es ist nichts Neues. Ja, das alles ist ein Verhaltensmuster, das Netanyahu, das viele seiner Weggefährten hier regelmäßig an den Tag legen. Und um jetzt den letzten Teil Ihrer Frage noch zu beantworten, es waren sehr, sehr viele Fragen, und ich glaube, es ist vielleicht besser, wenn wir Stück für Stück unsere Fragen im Dialog behandeln, als diese lange Liste abarbeiten, weil das ist doch, glaube ich, schwer für unsere Zuhörer dann alles nachzuverfolgen. Was kommt als nächstes? Ich getraue mich, das jetzt nicht vorab anzukündigen. Ich kann nur aufzählen, was im Moment in der Region abläuft. Unter anderem kam es eben jetzt zu größeren Evakuierungen von ausländischen Staatsbürgern aus dem Libanon. Hier zur Anmerkung für unsere Zuhörer, viele Libanesen haben eine Doppelstaatsbürgerschaft. Es gibt Hunderttausende Libanesen mit US-Staatsbürgerschaft, mit deutscher Staatsbürgerschaft. Ob die nun alle evakuiert werden wollen und wie sie evakuiert werden können, bleibt abzuwarten. Es geht ja jetzt nicht nur darum, diplomatisches Personal rauszuholen und deren Familien, sondern wirklich Staatsbürger. Ich weiß nicht, wie das logistisch möglich sein soll. So wie zur Lage im Libanon, zur Lage in Israel, die ist auch unter Anführungszeichen interessant. Die russische Regierung hat gestern Donnerstag ihre Staatsbürger aufgefordert, Israel zu verlassen. Hier sprechen wir von 1 Million bis 1,5 Millionen Menschen mit einer israelisch-russischen Doppelstaatsbürgerschaft.
Und das ist quasi ein Ding der Unmöglichkeit, all diese Menschen aus dem Land rauszubekommen. Also ist, wie soll das gehen?
Maximal 200-300 Leute, ja. Also wenn Sie von 1,5 Millionen Menschen sprechen, die können höchstens zu Fuß raus, ja. Oder mit riesigen ja, Schiffen, aber das alles wird nicht gehen. Ja. Aber so viel zum Stand der Dinge, und der Rest ist jetzt Teesud, Kaffeesud lesen, auf das ich mich nicht ganz einlassen möchte.
Mhm. Ja, und die globale Dimension dieses Konfliktes steht ja nochmal auf einem anderen Blatt geschrieben, wenn wir uns vor Augen führen, dass der Iran in einem möglichen Konflikt mit Israel die Rückendeckung aus China und wohl auch aus Russland hätte. Wir haben ja hier in unserem Podcast auch schon vermehrt auch über die enge iranisch-russische Zusammenarbeit im Zuge des Ukraine-Krieges gesprochen, auch über Waffenlieferungen aus Iran an Russland. Sprich, da sind zwei Länder näher zusammengekommen, jetzt auch nochmal im Zuge dieses Ukraine-Krieges. Und das ist wahrscheinlich auch nochmal ein Aspekt, der womöglich interessant in Anführungszeichen werden könnte, wenn sich das Ganze derart dort unten weiter verschärfen und zuspitzen könnte. Denn die zentrale Frage, Frau Kneißl, die sich jetzt natürlich stellt, ist, wie wird Israel auf diesen Vergeltungsschlag des Iran reagieren? Und Sie haben eben schon ausgeführt, es steht jetzt natürlich zur Debatte, dass Erdölanlagen im Iran angegriffen werden. Das wäre natürlich aus wirtschaftlicher Sicht womöglich ein teurer Schlag werden für den Iran. Aber die viel größere Gefahr ist natürlich, dass Israel einer der iranischen Nuklearanlagen angreifen könnte. Auch das steht laut einigen Experten, Nahost-Experten zur Disposition. Also die Frage, die natürlich im Raum steht und die ich jetzt einfach mal an Sie weitergebe, Frau Kneißl, ist womöglich Iran mit diesem Vergeltungsangriff in eine israelische Falle getappt, weil Israel scheinbar, wenn wir die letzten 12 Monate dieses Krieges verfolgen, am Montag ist der 7. Oktober, der Krieg mit Palästina jährt sich zu einem Jahr, dann sehen wir doch, dass in diesem ein Jahr Israel vor allem gezeigt hat, dass es diese Situation in Nahost in Brand setzen will mit seiner Politik gegen Palästina, gegen Libanon, aber auch gegen den Iran. Das muss man hier auch nochmal so betonen. Aber eben meine Frage jetzt an Sie, glauben Sie oder halten Sie es für möglich, dass Iran quasi in eine Falle des Iran, in eine Falle von Israel getappt ist mit diesem Vergeltungsschlag, weil Israel das natürlich jetzt als eine Art Casus Belli Kriegserklärung sehen wird und damit dann die Rechtfertigung hat, wiederum den Iran anzugreifen, über dessen geopolitischen Dimensionen wir jetzt hier schon eben ganz kurz gesprochen haben. Also wie blicken Sie da auf diese hocheskalative Entwicklung zwischen den beiden Ländern?
Der Iran hat sich an sich sehr viel Zeit gelassen. Ja, es gab auch viele Stimmen in der libanesischen Presse. Es gab Unmutsäußerungen von Menschen bei Begräbnissen, beispielsweise Nasrallah-Beerdigung, wo viele Menschen sozusagen ihrer Wut freien Lauf ließen und sagten, warum lässt uns der Iran im Stich? Ja, also das waren die Worte von Schiiten im Libanon. Und es gab dann auch einige Kommentare, die in verschiedensten Medien weltweit zu lesen waren, deren Grundtenor war, der Iran getraut sich nicht, der Iran weiß, dass er sich nicht auf eine Konfrontation mit Israel und den USA einlassen kann und will das auch nicht. Wir erinnern uns auch an die Rede von des Präsidenten Bashikian vor der UNO-Generalversammlung, der dort eigentlich eine Hand ausstreckte wieder Richtung Westen und sagte, lasst uns verhandeln über das Nuklearabkommen, das wir 2015 geschlossen hatten, das dann Trump sprengte. Ich würde sagen, Israel agiert im Moment, Netanyahu vor allem und seine Gefolgsleute, es sind ja nicht alle Israelis, die das gutheißen, aber es ist sozusagen, es sind weite Teile der Führung. Es sind diesmal auch weite Teile offenbar der militärischen Führung. Das war in der Vergangenheit nicht so, weil wir vor 10, 15 Jahren Militärs hatten, die eine vielleicht realistischere Einschätzung der Kapazitäten Israels hatten und immer davon Abstand nahmen, den Iran zu bombardieren. Weil sie gesagt haben, das schaffen wir nicht, ja, aus verschiedensten operativen Gründen. Ja. Wir haben unsere Luftwaffe, kann nicht so weit raus, um dann wieder sicher zurückzukommen. Und was dann? Ja, also ich habe diese Debatte über viele Jahre hin mitverfolgt auf vielen Panels und war auch immer davon überzeugt, dass die beiden Staaten nicht in eine offene Konfrontation miteinander treten würden. Und das gilt weiterhin für den Iran, aber das gilt nicht für Israel. Und Israels, die Erklärung vielleicht, warum dieses Zeitfenster, wenn ich das so nennen darf, im Moment so aggressiv nützt, ist, weil Israel alles auf die Karte Trump setzt. Ja, also man hofft auf eine Rückkehr von Donald Trump, der, wenn es um Israel geht, nicht nur er, sondern sozusagen die gesamte Familie Trump, inklusive Tochter und Schwiegersohn, hier ohne Wenn und Aber hinter Israel stehen, ohne Wenn und Aber vor allem hinter einem Netanyahu stehen, ja, weil Israel, wie gesagt, ist ein völlig zerrissenes Land. Und daher die Wild Card, wie man das auf Englisch nennt, ist natürlich mit den US-Präsidentschaftswahlen. Im Moment sind die USA wirklich gelähmt. Die einzigen Gesichter, die man dann zu sehen bekommt, sind die der jeweiligen Sprecher des Außenministeriums und des Weißen Hauses. Aber die Führungsspitze, den Präsident, Außenminister, Verteidigungsminister, sieht man hier nicht. Es ist nicht ein White House Operation Emergency Room, der sozusagen geeint auftritt. Es sind wirklich nur die Kommunikationsgesichter. Und das ist natürlich alles brandgefährlich. Also ich würde im Moment gar nichts ausschließen, weil die israelische Führung völlig alle Skrupel abgelegt hat, alle Skrupel. Und weil es hier auch genug Köpfe gibt, die nicht nur träumen, sondern die in gewisser Weise fast jetzt meinen, now or never könnte man Israel im Sinne der biblischen Grenzen erweitern. Ich habe vor über 30 Jahren meine Dissertation zu der Thematik Grenzen Israels geschrieben. Und die tiefe Krux der Problematik in Westasien ist, Israel hat nie sein Staatsgebiet definiert. Israel verfügt über keine Verfassung. Israel denkt nicht in Kategorie von Staatsgrenzen, von Linien als Grenzen, sondern Israel denkt nur in Grenzräumen. Und diese Grenzräume sind militärische Befestigungsanlagen, die man eben in der Westbank, in Gaza errichtet hat. Es geht um Landnahme, um Siedlungsbau. Es geht um Vorstoßen zu Wasserreserven, wie beispielsweise jetzt Südlibanon wieder. Der alte Anspruch auf den Litani-Fluss als natürliche Grenze Israels, das sind Themen, die man auf Karten der zionistischen Bewegung seit Beginn des 20. Jahrhunderts immer wieder sah. Und das ist die Situation. Also wir haben hier es nicht mit rational denkenden, pragmatischen Entscheidungsträgern zu tun, sondern wir haben es mit sehr radikal, skrupellosen und völlig losgelassenen Personen zu tun. Und das ist nicht nur Netanyahu, das sind viele. Ja, er macht das ja nicht im Alleingang.
Hm. Ja, und Sie haben es jetzt eben schon ausgeführt. Wirklich interessant in Anführungsstrichen ist, dass Israel scheinbar nun die Gunst der Stunde gekommen sieht, um die Träume von einem Groß-Israel, wie es ja in der Bibel scheinbar verheißen ist, nun endlich in die Realität umzusetzen. Und wir hatten da in unserem letzten Podcast auch schon mal kurz drüber gesprochen. Und die Frage, die sich hier natürlich stellt, das Ganze geschieht ja unter dem Vorwand des Bekämpfens des Terrorismus. Laut dem israelischen Narrativ sind sie umgeben von Feinden. Sie sind die einzige Demokratie im Nahen Osten und sie haben die moralischste Armee der Welt. Und die Hisbollah und die Hamas sind Terrororganisationen, die man bekämpfen muss. Ansonsten ist die Existenz Israels gefährdet. So in etwa das israelische Narrativ. Vielleicht noch dazu angefragt, weil Sie es jetzt gerade ausgeführt haben, Israel hat tatsächlich keine Verfassung. Israel hat nie sein Territorium definiert. Und da es das Territorium nie definiert hat, ist natürlich auch nicht festgelegt, wo eigentlich die Grenzen Israels verlaufen. Und daher nochmal meine Frage an Sie. Glauben Sie tatsächlich, dass die israelische Regierung davon überzeugt ist, dass man eine wie auch immer geartetes Groß-Israel nun in dieser Zeit installieren kann, weil man weiß, in den USA hat man die Rückendeckung, womöglich bald mit Trump, der damals die Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt hat. Also glauben Sie tatsächlich, dass Israel diese Überzeugung nun in sich trägt, ein für alle Mal die Hisbollah und die Hamas zu besiegen und eine Art Groß-Israel zu errichten?
Das ist absoluter Humbug, aber es gibt natürlich Personen, die das umsetzen wollen, ja. Und die Siedlerlobbys in der Westbank sind schon längst dabei, ja. Also sie haben die biblischen Grenzen erwähnt. Der ermordete ehemalige israelische Premierminister Yitzhak Rabin hat sich ganz bewusst gegen diejenigen gestellt, die mit der Tora als Grundbuch in der Hand Politik machen. Er hat, es gibt in Israel ganz knapp gesagt zwei grundsätzliche Denkschulen. Das ist natürlich die Lage ist komplizierter, aber seit Staatsgründung gab es die eine Denkschule der Pragmatiker im Sinne Medinat Israel, also Staat Israel, säkular. Und es gab auf der anderen Seite die Anhänger von Eretz Israel. Und das sind wir im Bereich der eben biblischen Verheißungen und wo immer die Stämme Israels gesiedelt haben vor 2500, 3500 Jahren. Das ist dann natürlich eine andere Frage. Aber wir haben gesehen, dass zwischen 1967 und 1973, als Israel sein Staatsgebiet vervierfachte, eine Überspannung da war. Also Israel konnte seine Befestigungsanlagen entlang auf ägyptischem Staatsgebiet Richtung Suez nicht halten. Ja? Und Israel erlitt eine dramatische Niederlage 1973. Und viele haben daraus damals den Schluss gezogen, ja, besser wir halten ein kleineres Staatsgebiet, als wir okkupieren, also weite Teile Ägyptens. Und deswegen gab es ja unter anderem auch die Annäherung mit Ägypten. Es war einfach nicht zu halten, ja, diese Barlev-Linie, die man gebaut hatte nach 1967, die war militärisch völlig über so Imperial Overstretch, ja, das war nicht mehr möglich. Und wir sprechen aber da noch von einem Israel mit einer völlig anderen Zusammensetzung der Bevölkerung, mit einer völlig anderen Disziplin in der Armee. Das alles haben wir heute nicht mehr. Und während jetzt auch eine Landinvasion im Libanon stattfindet, sollen am ersten Tag bereits 15 israelische Soldaten ums Leben gekommen sein. Das ist eine hohe Anzahl für israelische Verhältnisse. Und ich würde sagen, nicht der Iran ist hier in eine Falle getappt, sondern Israel ist genau wieder zurückgekehrt zu seinen alten Fehlern, sozusagen. Man sagt ja auch, Mörder kehren oftmals zum Ort ein Mörder ist nicht unbedingt ein Attentäter, zum Ort des, wie sagt man da auf Deutsch, zum Tatort einfach zurück. Ja, sie kehren zum Tatort zurück. Und Israel ist ja jetzt nicht nur ein einfacher Mörder, sondern Israel kehrt trotz, also wieder besseren Wissens, dorthin zurück, wo es die schlimmsten Niederlagen seiner Geschichte erlitten hat. Und als sie 1982 einmarschierten, da waren die ersten Tage, die ersten Wochen eigentlich noch von Jubelmeldungen geprägt, weil die israelische Armee damals von den Schiiten mit Blumen empfangen wurde, weil die waren froh, dass die PLO rausgeworfen wurde. Ja. Dann hat sich das Blatt gewendet. Die Schiiten haben den Widerstandskampf, den Partisanenkrieg gegen die Israelis begonnen und es gab dann bald einmal das erste große Selbstmordattentat der modernen Geschichte im Herbst 1982 mit, ich glaube, damals fast 70 toten Israelis. Wir werden in den nächsten Tagen sehen, dass viele, viele israelische Soldaten ums Leben kommen. Und das erklärte Kriegsziel, die 70.000 evakuierten Israelis wieder in den Ort Israel zurückzubringen, das ist absoluter Humbug, weil mittlerweile fallen Hisbollah-Raketen auf Haifa. greift der Iran ein, weil er eben, ich würde sagen, nicht in eine Falle getappt ist, sondern der Iran hat sehr, sehr lange sich zurückgehalten. Die Ermordung Nasrallahs, der Wunsch der Israelis, die Hisbollah in Grund und Boden zu jagen und damit auch den halben Libanon, da kann der Iran nicht einfach nur passiv zusehen, aus vielen Gründen, ja, aus sehr, sehr vielen Gründen, weil auch wenn im Iran, ich habe den Iran oft genug besucht und im Iran selbst habe ich immer wieder wahrgenommen in Gesprächen, dass die palästinensische Sache, dass die Hisbollah nicht unbedingt ganz hoch auf der Tagesordnung steht. Ja, die Iraner haben ihre eigenen wirtschaftlichen Sorgen und die Iraner wären sehr, sehr gerne wieder Teil der Weltwirtschaft als ein ganz normaler, wichtiger Staat in einem weltwirtschaftlichen System. Aber meine Gespräche und Reisen datieren in die Zeit Ante 2017. Mittlerweile hat sich das Blatt mehrfach gedreht und viele im Iran haben mir auch begriffen, dass in einer multipolaren Weltordnung man sehr wohl ein ganz, ganz wichtiger Pol sein kann. Und zwar ein Pol nicht so auf Höhe von Katar oder Saudi-Arabien, die mittlerweile auch Teil von BRICS teilweise sind oder noch nicht sind, sondern möchte ein Pol sein, so wie Neu-Delhi, so wie Peking, so wie Moskau. Und da spielt man einfach dann auch militärisch auf einer anderen Ebene mit.
Genau, ja, Frau Kneißl, und neben dem Nahost gab es jetzt diese Woche auch die Ankündigung des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz, der wohl in der kommenden Woche Kontakt mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin aufnehmen möchte. Das berichtet jetzt unter anderem die deutsche Wochenzeitschrift Die Zeit unter Bezugnahme auf Quellen in der deutschen Regierung. Laut diesen Quellen plant das Umfeld von Scholz ein Telefongespräch im Vorfeld des G20-Gipfels, der im November in Brasilien stattfindet. Die deutsche Seite hat bisher offiziell noch kein Gespräch angefragt und ja, für einen Austausch zwischen Putin und Scholz gäbe es derzeit aber keinerlei Gesprächsthemen. Das sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow dann am Mittwoch. Er betonte, dass die Beziehung zwischen Russland und Deutschland faktisch auf null reduziert sei, dies aber nicht auf die Initiative Moskaus zurückzuführen sei. Er sagte, es gibt keine wirklichen Themen, die an der Oberfläche liegen, so der Kreml-Sprecher weiter. Darüber hinaus gab es jetzt auch in dieser Woche weiterhin viele wichtige Ortschaften im Donbass, die vom russischen Militär eingenommen worden sind. Es gab auch wieder vermehrt Drohnenangriffe auf Moskau, auf die russischen Regionen durch die Ukraine. Also zum einen, Frau Kneißl, zum Abschluss, wie sehen Sie da diesen, ich will nicht sagen gescheiterten Annäherungsversuch, da Peskow ja schon gesagt hat, die Beziehungen stehen auf null, die letzten 2,5 Jahre wurden quasi keine diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und Russland gepflegt. Also wie sehen Sie da diese Annäherungsversuche des deutschen Bundeskanzlers und wie betrachten Sie da die Ereignisse im Donbass rund um die weiteren Eroberungen des russischen Militärs wichtiger Ortschaften in der umkämpften Region?
Ja, ich glaube, Peskow hat da schon alles gesagt. Es gibt kaum ein Interesse des Kremls. Ich nehme an, aber ich spreche jetzt hier wirklich nur spekulativ und das ist an sich nicht meine Art, aber sollte das Kanzleramt dieses Ansuchen formell vorlegen? Ich kenne die russische Diplomatie und die russische Führung als sehr korrekte und höfliche Menschen. Das heißt, wenn es eine solche Anfrage gibt, dann wird man wahrscheinlich das Telefon abheben. Ja, aber es wird nicht, wie Peskow gesagt hat, es gibt keine Gesprächsthemen, wo man seriös miteinander reden könnte. Und das ist das eine zu diesem von der Zeit, würde ich sagen, ein wenig aufgeblasenen Thema. Scholz will mit Präsident Putin telefonieren. Vielleicht nur eine kleine Anmerkung auch. Deutsche Bundesregierung hat ja immer wieder behauptet, sie bezeichnet Präsident Putin nicht als Präsident, sondern nur als Herr Putin. Ja, weil man die letzten Wahlen nicht anerkennt von März und so weiter. Also ich würde sagen, hier würde ich ja mal, wenn ich einen Ratschlag geben dürfte, den deutschen Instanzen, putzen Sie mal vor der eigenen Haustür, ordnen Sie Ihre Sprache, Ihr Vokabular neu und dann machen Sie Telefonate. Also das wäre sozusagen mein ungebetener Ratschlag, bevor man dann sagt, Herr Putin, ja, wie wäre es mal mit wieder Herr Präsident, ja, hier spricht Olaf Scholz. Aber genau das hat man ja unilateral bereits so festgelegt, dass man Präsident Putin nicht als Präsidenten anerkennt. Ja? Ich erinnere hier einfach nur an die Aussagen der deutschen Regierungssprecher. Das ist mal das eine. Ich glaube, bevor hier irgendwie das passiert, sollte man in Deutschland wirklich mal reine machen und sein Vokabular neu ordnen. Das ist das eine, was die militärischen Entwicklungen anbelangt. Zur Erinnerung, am 6. August stürmten ukrainische Einheiten mit sehr, sehr vielen Söldnern. Ja, also es wird teilweise auch vermutet, dass mittlerweile schon mehr Söldner als ukrainische Soldaten unterwegs seien in der russischen Region Kursk. Es wurden Hunderttausende Menschen aus ihren Häusern vertrieben. Es gab geradezu Massenexekutionen, die an das erinnern, was die deutsche Wehrmacht gemeinsam mit ihren österreichischen und anderen polnischen und baltischen Mitgliedern aufführte, nämlich Massenexekutionen von Zivilisten. Wir hatten große Vertreibungen. Und es war damals an sich die Erwartungshaltung im August, dass die russische Führung Einheiten aus dem Donbass abziehen würde, um in Kursk verstärkt vorzugehen. Mittlerweile hat sich diese blutige Kursk-Expedition als eine Blase erwiesen, die in sich zusammenbricht, unter hohen, hohen Verlusten. Es wird verbrannte Erde hinterlassen. Und wir hatten wirklich massive Exekutionen von Menschen, die die Unterschlupf suchten. Das alles dringt nicht in die westliche Presse durch. Auf der anderen Seite erzielen die russischen Einheiten Tag für Tag Gebietsgewinne. Und Ugledar, das vor zwei Tagen eingenommen wurde, ist ein weiter wichtiger Knotenpunkt. Es ist nicht nur eine Ortschaft sozusagen, die eingenommen wurde, sondern es ist ein wirklich wichtiger Knotenpunkt, was Eisenbahnlinien, Versorgungsnachschub und so weiter anbelangt. Und hier ist natürlich auch die Sorge groß in Kiew, dass man damit den NATO-Partnern eben nicht das liefert, was die sich erwarten, angesichts der Investitionen, die getätigt wurden. Das heißt, die Fait accompli, die Tatsachen, die geschaffen wurden auf dem Schlachtfeld, ob in Kursk oder im Donbass, das spricht sozusagen die Sprache der Realität. Und letzte Woche wurde noch in manchen Kommentaren großartig von der Friedensformel Zelenskis gefaselt, aber ich würde sagen, es ändern sich einfach die Realitäten territorial und das wird Auswirkungen haben, wie man dann auch politisch miteinander umgeht. Große, große Frage, die sich weiterhin stellt, ist, und das ist der wesentliche Knackpunkt, die NATO jetzt seit einigen Tagen unter neuen Führung, Mark Rutte, vielleicht als Person noch viel mehr von einem Russland-Hass getrieben, als das bei Stoltenberg der Fall war. Mark Rutte ist außerhalb der Realitäten mit seinen Ankündigungen, dass Russland besiegt werden würde. Und was macht die NATO? Was macht Deutschland? Was machen die USA, wenn Russland einfach nicht besiegt ist? Und ich glaube, das stellt sich mittlerweile für jeden auch noch so pro-ukrainischen Kommentator mittlerweile so dar. Das heißt, die Sorge, die besteht, ist, dass auch hier hochirrationale Entscheidungen noch getroffen werden könnten.
Hm. Ja, und auch ich war gestern hier in Berlin auf der groß angekündigten Friedensdemonstration von Sarah Wagenknecht, auf der laut Veranstalteraussagen über 40.000 Menschen teilgenommen haben. Hat ein SPD-Bundestagsabgeordneter gesprochen, erstmalig, der auch im Umfeld von Olaf Scholz zugegen ist, Ralf Stegner sein Name. Hat Peter Gaulweiler gesprochen von der CSU, eine linken Abgeordnete. Also es war ein sehr buntes Programm auf der Bühne. Und man hat eben gemerkt, dass in der deutschen Bevölkerung dieser Kriegskurs gegenüber Russland kaum mehr zu verantworten ist, kaum mehr zu rechtfertigen ist. Das heißt, auch da dreht sich, wie Sie immer so schön sagen, der Wind. Frau Kneißl, dann bedanke ich mich jetzt an dieser Stelle zunächst mal für Ihre wie immer sehr kompetenten Einschätzungen, vor allen Dingen für unseren Schwerpunkt in diesem Podcast in Nahost. Wir werden da sicherlich nächste Woche weiter darüber sprechen, wie es in der Region da unten weitergeht. Und ja, jetzt wünsche ich Ihnen noch ein hoffentlich schönes, herbstliches Wochenende bei Ihnen in der russischen Provinz. Machen Sie es gut und bis nächsten Freitag, Frau Knesse.
Vielen Dank Ihnen und all unseren Zuhörern auch einen hoffentlich friedlichen Sonntag. Ich darf nur als kleinen Nachsatz noch das einbringen, was Sie in unserem Vorgespräch erwähnten. Und ich finde, das ist sehr bezeichnet. Sie hatten ja vorgestern den Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober. Vielleicht, wenn Sie ausführen, weil ich glaube, das ist mehr als kurz Ausnahme.
Ja, gerne, gerne. Es war tatsächlich eine lustige Anekdote, die ich Ihnen dann noch im Vorgespräch erzählt hatte. Nämlich, ich war das erste Mal in meinem Leben jetzt am 3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit, in Berlin und bin extra noch vor der Demonstration an das Brandenburger Tor gefahren, um mir einmal anzuschauen, wie es denn am Tag der Deutschen Einheit am wohl wichtigsten Platz in Deutschland, am symbolischsten Platz Deutschland aussieht, nämlich am Brandenburger Tor. Und zu meinem, naja, ich will nicht sagen Entsetzen, aber zumindest zu meiner doch Überraschung musste ich feststellen, dass am Brandenburger Tor am Tag der Deutschen Einheit keine einzige deutsche Flagge geweht hat, sondern lediglich eine israelische und eine große ukrainische. Das war doch sehr bezeichnend für unseren Tag der Deutschen Einheit in Deutschland, den wir gestern zumindest in den Staatsmedien und in den Mainstream-Medien versucht wurde, dieser Tag zu feiern. 35 Jahre sind es jetzt, Wiedervereinigung. Aber wenn man dann am Brandenburger Tor lediglich eine israelische und eine ukrainische Flagge sieht, sagt das wahrscheinlich mehr über die deutsche Einheit aus, als die Tatsache, dass man jetzt 500 Meter weiter eine Friedensdemonstration hatte, von Sarah Wagenknecht organisiert. Verrückte Zeiten, Frau Kneißl, und jetzt wünsche auch ich allen Zuhörern alles Gute in diesen wirklich unfassbaren Zeiten. Bleibt wohl auf und bis zur nächsten Folge am nächsten Sonntag dann von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.